neue Predigtreihe Weltbeweger. Also wir steigen heute an Pfingsten ein mit einer Predigtreihe durch die Apostelgeschichte. Wir machen das nicht wie in einer Predigtreihe, wo wir durch Briefe predigen, wo wir das Vers für Vers machen, sonst würden wir die nächsten 5 Jahre Apostelgeschichte predigen, sondern wir machen das am roten Faden in der Geschichte der Apostelgeschichte entlang und werden da Highlights setzen, werden die Apostelgeschichte uns angucken. Wir werden uns angucken in der Predigtreihe, wie der Heilige Geist die Welt bewegt hat und wie er es auch heute noch durch uns, in uns, zu der Welt hin tun möchte, die Welt zu bewegen. Und ich bin sehr begeistert von den nächsten Wochen, die auf uns zukommen. Ich glaube, wir werden sehr viel lernen für uns persönlich, aber auch als Gemeinde aus der Apostelgeschichte. Und bevor wir mit der ersten Predigt anfangen überhaupt, wollen wir erstmal einen Blick auf die Apostelgeschichte wagen und mal unter die Lupe nehmen, das ganze Buch. Ein paar Hard Facts am Anfang von der Predigtreihe, damit ihr überhaupt wisst, was ist eigentlich die Apostelgeschichte und so weiter und so fort. Das war zu weit. So. Die Apostelgeschichte. Ja, erstmal zu Autor und Werk. Wer hat die Apostelgeschichte geschrieben? Was ist die Apostelgeschichte eigentlich? Man ist sich größtenteils einig darüber, dass Lukas der Autor der Apostelgeschichte ist. Er war Arzt und er war ein treuer Begleiter und Freund von Paulus. Manche Teile der Apostelgeschichte sind in Wir-Form geschrieben, andere Teile sind geschrieben im Bericht über sie haben dies und jenes getan. Das heißt, manchmal war Lukas mit dabei, das sind die Stellen, wo es heißt, wir haben dies und jenes erlebt, und an anderen Stellen war Lukas nicht dabei. Lukas war ein Heidenchrist, also er war kein Israelit, der zum Christentum übergelaufen ist, sondern er war ein ehemaliger Heide, der Christ geworden ist. Wahrscheinlich kam er aus Syrien, da könnt ihr euch jetzt vielleicht auch mal ungefähr vorstellen, man sieht in letzter Zeit oft Syrer im Fernsehen, so ungefähr sah Lukas wahrscheinlich auch aus, also ähnlich wie ich. Und Lukas hat Jesus höchstwahrscheinlich nie persönlich kennengelernt. Lukas hat sich wahrscheinlich erst bekehrt, nachdem Jesus schon gekreuzigt, gestorben und in den Himmel aufgefahren war. So, die Apostelgeschichte an sich hat eigentlich einen irreführenden Titel. Also, bevor wir auf den Titel kommen, erstmal, die Apostelgeschichte ist ein Sequel, eine Fortsetzung. Also Lukas hat ein zweiteiliges Buch geschrieben und die Apostelgeschichte ist der zweite Teil. Erster Teil des Buches ist das Lukas-Evangelium. Ja, also er hat ein Buch geschrieben an Theophilus, einen Mann, wahrscheinlich ein hoher Beamter. Und er hat diese zwei Bücher als Doppelpack geschrieben, Lukas-Evangelium und dann Apostelgeschichte. Und zusammen ist auch dieses Werk von Lukas das dickste Buch des Neuen Testaments. Also ein Zweiteiler, dickstes Buch im Neuen Testament. Vor allem aber ist die Apostelgeschichte ein total geniales und packendes, ein sehr inspirierendes Buch, das Lust auf mehr von dem dreieinigen Gott macht, finde ich. Wenn man die Apostelgeschichte liest, dann ist es nicht so ein Geschichtsbuch, wie man es aus der Schule kennt, ja, Bismarck, Hitler, dann Gründung der Republik und so weiter. Das ist alles manchmal so ein bisschen angestaubt. Die Apostelgeschichte ist eine andere Form von Geschichtsbuch. Das ist ein sehr begeisterndes und sehr lebhaftes Geschichtsbuch. So, Titel und Ziel der Apostelgeschichte. Ich habe gerade schon erwähnt, die Apostelgeschichte, der Titel an sich ist eigentlich ein bisschen irreführend, weil eigentlich erfahren wir gar nicht so viel über die Apostel in der Apostelgeschichte. Also es gab ja 12 Apostel. Johannes wird kurz erwähnt. Jakobus wird kurz in einem Satz erwähnt, dass er umgebracht wurde. Dann war es das auch mit Jakobus. Und Petrus, einer der Apostel, kommt so bis zur Hälfte des Buches vor und irgendwie verliert er sich dann auch so in der Geschichte und geht ein bisschen unter. Und in der zweiten Hälfte des Buches, da haben wir gar nicht mehr einen Originalapostel, sondern bloß noch einen Nachfolgeapostel, nämlich Paulus, um den es geht. Aber der ist eigentlich auch nicht unbedingt die Hauptfigur in der Apostelgeschichte. Also Lukas hat eigentlich einen ganz anderen Fokus. Er berichtet von der Ausbreitung des Evangeliums von Jerusalem aus über Antiochien hin nach Europa bis nach Rom. So, das ist der Fokus, den Lukas hat, wo er das Buch schreibt. Ausbreitung des Evangeliums und Wachstum der Gemeinde in westliche Richtung. Also eigentlich wäre ein passender Titel, wie der Heilige Geist in Kooperation mit verschiedenen Menschen das Evangelium von Jerusalem aus immer weiter nach Westen bis nach Europa und nach Rom brachte. Das ist aber ein sehr langer und komplizierter Titel. Wahrscheinlich hat er es deshalb nicht in die Bibel geschafft. Aber das wäre ein besserer Titel für dieses Buch eigentlich. Im ersten Teil seines Buches, also im Lukas-Evangelium, schreibt Lukas Folgendes über das Ziel und den Grund, warum er dieses Buch für den Theophilus schreibt. Ich zitiere aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 1, Vers 4. Lukas schreibt: Ich habe dies alles in geordneter Reihenfolge niedergeschrieben, damit du erkennst, wie zuverlässig all das ist, worin du unterrichtet worden bist. Ich wiederhole nochmal. Ich habe dies alles in geordneter Reihenfolge niedergeschrieben, also Geschichtsbuch, historische Aufzeichnung, damit du erkennst, wie zuverlässig all das ist, worin du unterrichtet worden bist, lieber Theophilus. Also es ging Lukas nicht darum, möglichst viele Wundergeschichten zu sammeln oder ein Handbuch über das Gemeindemodell herauszugeben. So genau muss Gemeinde sein. Nein, das war nicht sein Ziel. Es ging ihm auch nicht darum, uns zu zeigen, wie man den Himmel auf Erden holen kann und wie man ein Leben voller Wunder führen kann. Das war nicht Lukas Ziel, auch wenn manche das gerne so hätten und heute damit viel Geld verdienen, indem sie Bücher darüber schreiben und Leute ein bisschen wuschig machen. Es ging Lukas darum, einen historischen Bericht zu verfassen, der die Zuverlässigkeit der überlieferten Geschichten bestätigt und so Theophilus und auch damit unseren Glauben stärkt. Also wenn wir durch die Apostelgeschichte gehen, dann freuen wir uns über all das Krasse, was passiert ist, und wir kriegen Hunger darauf, dass genauso krasse Sachen auch heute und hier in unserer Mitte passieren. Aber der primäre Sinn und Zweck der Apostelgeschichte ist, deinen Glauben zu stärken, uns als Gemeinde zu stärken und uns zu helfen, zu sehen, wie das Evangelium sich ausbreiten kann, wie durch die Kraft des Heiligen Geistes die Gemeinde wachsen kann und wie wir die Welt bewegen können in der Kraft des Heiligen Geistes. Letzter Punkt hier zu den Vorbemerkungen, der Zeitraum. Die Geschichte, die in der Apostelgeschichte aufgezeichnet wurde, beginnt so bei Jesu Himmelfahrt. Also wenn wir Kapitel 1 angucken, haben wir noch ein bisschen von Jesus da. Ja? Er sagt dann noch ein bisschen was und dann fährt er zum Himmel auf. Haben wir ja auch im Rahmen der letzten Predigtreihe was gehört, wo es darum ging, dass Jesus Christus auferstanden ist und jetzt zu Rechten Gottes sitzt. Das war übrigens letzte Woche, Himmelfahrtstag. Und dann, circa, das war so 30 nach Christus, also Jesus ist 30 nach Christus ungefähr gekreuzigt worden, im Alter von ungefähr 37 Jahren. Ja, so verrückt ist das. Und die Apostelgeschichte endet mit Paulus Hausarrest in Rom, circa 61 nach Christus. Also das ist der Zeitraum, der ungefähr abgedeckt wird, wenn wir die Apostelgeschichte lesen. Ein bisschen mehr als 30 Jahre Kirchengeschichte. Die erste niedergeschriebene Kirchengeschichte, die wir überliefert bekommen haben. Und das darf man nicht vergessen, weil wenn wir die Apostelgeschichte lesen, man kann die Apostelgeschichte dann in einem Rutsch durchlesen, in einer halben, dreiviertel Stunde, dann bekommt man so, ohne dieses Hintergrundwissen, so das Gefühl, ey krass, 3 Monate im Leben des Petrus und des Paulus, bam, 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 ein Ding ist nach dem anderen passiert, Riesenwunder, Totenauferstehung, die Gemeinde explodiert, wir haben eine Bewegung von Jerusalem nach Rom, es ist unglaublich, ein Riesenmovement. Und man hat das Gefühl, oh, so, das ist alles so in 2-3 Monaten passiert. Wir müssen im Hinterkopf behalten, das waren über 30 Jahre Entwicklung. Man hat so das Gefühl, wenn man die Apostelgeschichte durchliest, ist wie so ein Holy Spirit LSD-Trip. Ja, so es geht so, Leute sterben, egal, weiter geht's. Ja, und die Gemeinde breitet sich aus. Also wenn wir von den vielen Wundern lesen, dann sind wir begeistert davon. Wir freuen uns drüber. Wir glauben, dass es nicht nur ein Kapitel in der Vergangenheit ist, sondern dass auch heute noch Wunder geschehen. Und wir wollen uns danach ausstrecken, im Namen Jesu die Welt zu verändern und Zeichen und Wunder als Begleiterscheinungen zu sehen. Aber wir dürfen nicht aus den Augen verlieren, das christliche Leben ist kein Sprint, sondern ein Langstreckenlauf. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, haben wir das Gefühl, hey, christliches Leben ist ein Sprint, ja? Wir sprinten durch unser Leben, wir haben ein krasses Erlebnis nach dem anderen, dann Kopf ab und wir sind in der Herrlichkeit. So, das ist, wie man die Apostelgeschichte lesen kann, wie man sie aber falsch liest. Übersetzungsdienst, tut mir voll leid, ich bin, glaube ich, gerade ziemlich schnell unterwegs, aber ihr schafft das. Sondern lasst uns im Hinterkopf behalten, die Stories, die wir hören, sind nicht die Stories, die eine Gemeinde oder eine Person erlebt hat in 4 Wochen ihres Lebens, sondern hier haben wir die Kirchengeschichte, die krassesten Stories, die in 30 Jahren passiert sind, komprimiert auf ein paar Seiten in der Bibel. Okay, genug Geschichtsunterricht. Lasst uns in den Text selbst hineingehen. gleich am Anfang der Predigt eine Hausaufgabe. Wenn ihr mitkommen wollt, so vom Verständnis her, wäre es total super, wenn ihr als Hausgruppen oder Einzelne die Apostelgeschichte immer schon vorher die Kapitel durchlesen würdet, die am nächsten Sonntag dran sind, weil wir nicht jeden Vers durchpredigen, wie gesagt. Und wenn ihr nicht euch fragen wollt, wer um Himmels Willen ist Stephanus und warum ist er jetzt schon tot, solltet ihr einfach die Apostelgeschichte mitlesen. In der nächsten Woche geht es vor allem um den Abschnitt Kapitel 1 und 2. Also wer up-to-date sein möchte, der kann die zwei Kapitel schon mal auswendig lernen. So, wer von euch kennt berühmte letzte Worte? Weiß jemand von euch berühmte letzte Worte von einer Person? Anna? Cäsar, auch du Brutus oder auch du mein Sohn Brutus, okay? Mehr Licht von Goethe, okay? Luke, ich bin dein Vater, Darth Vader. Vincent, ich liebe dich. Bitte? Was macht wohl dieser Schalter? Ist überliefert von einem unbekannten Bombenentschärfungsspezialisten. Rot oder blau? Ne? Also ich möchte euch mal vorlesen die letzten Worte von Oscar Wilde. Das ist extrem gut. Meine Tapete und ich kämpfen einen Todesduell. Entweder sie muss gehen oder ich. Und da es seine letzten Worte sind, wissen wir auch, wer gewonnen hat. Ich habe auch noch die von Julius Caesar, die letzten Worte mir notiert. Auch du, Brutus, und auch Johann Wolfgang von Goethe, sehr bekannt. Also, wer hat es gesagt? Hey, super, Sandy. Mehr Licht hat er gesagt. Goethe hat es geschafft, sogar mit seinen letzten Worten noch philosophisch daherzukommen. Die Apostelgeschichte, die beginnt ironischerweise mit berühmten letzten Worten. Wir haben vorhin schon gehört, es ist vollbracht, das waren die letzten Worte von Jesus, aber eigentlich nicht wirklich die letzten Worte von Jesus, weil Jesus ist auferstanden. Er hat seine Jünger 3 Tage lang hinters Licht geführt und hat sich gedacht, haha, die denken, die wissen, was meine letzten Worte sind, also auferstanden und hat 40 Tage lang mit ihnen geredet. Also da kamen noch ganz viele Worte und die letzten Worte Jesu, die wir in der Bibel hier auf Erden überliefert bekommen haben, die finden wir in der Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 8. Und auch noch hier eine kleine Fußnote für die Predigtreihe. Bringt eure Bibeln mit, lest mit, weil wir lesen größere Chunks. Wir werden es nicht alles auf Folie hier vorne haben. Deshalb gerne auch mitlesen. Ich lese vor Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet, das habe ich noch hier, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Das ist das Letzte, was Jesus gesagt hat hier auf Erden. Danach ist er in den Himmel gefahren. Und das ist auch der Kernvers der Apostelgeschichte. Also wir haben am Anfang der Apostelgeschichte gleich den Schlüsselvers, der alle anderen Verse, die danach kommen, entschlüsselt. Und der auch den Verlauf der Apostelgeschichte schon vorzeichnet. Von Jerusalem über Samarien und Judäa bis an die Enden der Erde. Also Jesus lässt seine Jünger einen Auftrag zurück, bevor er geht. Und dieser Auftrag lautet, nachdem ihr den Heiligen Geist empfangen habt, werdet ihr meine Zeugen sein bis ans Ende der Erde. Und es gilt nicht nur damals für die Jünger, die da mit Jesus standen, bevor er von der Wolke weggenommen wurde, abgefahrene Story, sondern es gilt auch für uns heute. Er hat einen Auftrag nicht nur für diese 12 bis 120, die dabei waren, wir wissen es nicht genau, zurückgelassen, sondern er hat diesen Auftrag durch die Bibel auch für uns zurückgelassen. Nachdem ihr den Heiligen Geist empfangen habt, werdet ihr meine Zeugen sein bis ans Ende der Erde. Und das ist der erste Punkt für diese Predigtreihe. Wir müssen verstehen, dass die Apostelgeschichte davon spricht, dass wir eine Mission haben. Und zwar eine Mission haben, Zeugen zu sein. Jesus Christus sieht dich an und er sieht dich als kleinen Bruder, kleine Schwester. Er sieht dich als Familienmitglied. Gott, der Vater, sieht dich als Sohn oder Tochter. Du bist aber noch mehr als das. Du bist ein beauftragter Zeuge. Gibt es vielleicht heute jemanden hier, der schon mal vor Gericht stand und als Zeuge ausgesagt hat? Haben wir jemanden? Okay, Tim und auch hier hinten gab es noch Hände. Kannst du gerade mal kurz sagen, wie das war? Also was musstest du tun? Ich Okay, also ich sage es nochmal für die MP3-Aufnahme. Tim musste erst beteuern, ich sage die Wahrheit, und dann musste er erzählen, was er gesehen hat oder was er da zu der Sache beitragen kann. Also wir kennen den Begriff Zeuge vor allem aus Gerichtsshows oder aus John Grisham-Filmen, aus dem Gerichtskontext. Und ich habe mal in einem theologischen, wissenschaftlichen Fachwörterbuch online geguckt, wikipedia.de, und da wird Zeuge wie folgt definiert. Ein Zeuge ist eine Person, die aufgrund eigener Wahrnehmung zu einer Sache aussagt. Eine Person, also du musst eine Person sein, haben wir alle, können wir einen Check hinten dran machen, ja? Die aufgrund ihrer eigenen Wahrnehmung eine Aussage zu einer Sache macht. Und das finde ich ganz interessant. Jesus sagt mit seinen berühmten letzten Worten auf Erden eigentlich Folgendes: Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet Personen sein, die aufgrund ihrer persönlichen Erfahrungen mit mir, mit anderen über mich reden werden. Personen, die aufgrund ihrer persönlichen Erfahrungen mit mir, mit anderen darüber reden, über mich reden werden. Also in dieser Aussage Jesu, in diesem Auftrag Jesu für seine Gemeinde stecken mindestens mal zwei Dinge drin. Nämlich, dass ein Zeuge persönliche Erfahrung haben muss und dass ein Zeuge, um Zeuge zu sein, persönliche Aussage treffen muss. Ich habe hinten dran geschrieben, einmal Beziehung und Wort. Ein Zeuge ist jemand, der, also ein Zeuge Jesu ist jemand, der eine Beziehung mit Jesus hat und der spricht darüber. Das ist ein Zeuge. Stellt euch mal einen Zeugen vor, also je nachdem, welchen Film ihr als letztes gesehen habt, vor Gericht, bei mir war es die TV-Serie Bosch, ja, also Zeugenstand, so ein dicker Richter saß da und Detective Bosch, der saß im Zeugenstand. Und stellt euch jetzt mal einen Zeugen vor, wenn ihr wollt, könnt ihr euch den Simon Massot vorstellen. Und der Richter sagt, Herr Massot, waren Sie zum Zeitpunkt des Unfalls an der Kreuzung? Und der Simon sagt dann, nö. Ich lag zu der Zeit gerade im Bett und habe von Weizenbier geträumt. Der Richter wird sich nicht viel mehr Zeit mit dem Simon nehmen, weil Simon kein brauchbarer Zeuge ist, weil Simon keine Erfahrung gemacht hat mit dem Unfall an der Kreuzung, um den es geht. Also wenn du ein Zeuge sein willst, dann musst du eine persönliche Erfahrung gemacht haben, sonst kannst du nicht berichten. Ein Zeuge Jesu ist also jemand, der persönliche Erfahrungen mit Jesus gemacht hat. Das ist der erste Punkt. Oder stell dich mal einen Zeugen vor, ich schlage vor, wir stellen uns nochmal den Simon vor, der nichts aussagt. Okay, stell euch vor, der Richter sitzt da und guckt den Simon an, der sitzt im Zeugenstand und er sagt, Herr Massot, waren Sie zum Zeitpunkt des Unfalls an der Kreuzung? Und Simon sagt, und der Richter sagt, waren Sie zu dem Zeitpunkt an der Kreuzung? Und Simon sagt, ist auch eine sehr skurrile Situation, wie man sich das vorstellt, ein Zeuge, der nicht sagt. Keine Aussage, kein Zeuge. Wenn du nicht aussagst, bist du auch kein Zeuge. Es gibt dieses eine Zitat, das mich tierisch ärgert, das wird Franz von Assisi zugeschrieben und es wurde ganz oft verwendet, um als Ausrede für Christen zu fungieren. Das kennt ihr wahrscheinlich auch und ihr findet es wahrscheinlich auch total toll, aber ich werde euch das jetzt austreiben. Predige das Evangelium zu jeder Zeit und wenn nötig, benutze Worte. Das klingt irgendwie schön weise, ja? Das klingt irgendwie so, ja, es kommt ja nicht unbedingt auf unsere Worte an, es kommt auf unser Leben an. Das klingt auch schön, aber ich glaube, es ist irreführend. Wenn wir Botschafter oder Zeugen Jesu sein wollen, dann brauchen wir eine Botschaft, die wir auch äußern. Wenn wir Zeugen Jesu sein wollen, dann müssen wir eine Aussage treffen, sonst sind wir ein Pantomimenzeuge, der keinem Menschen etwas bringt. Es ist nicht wahr, dass es reicht, wenn du ein nettes, freundliches, sauberes, deutsches, ordentliches, pünktliches Leben lebst und dann werden sich die Leute um dich herum fragen, meine Güte, was hat er wohl? Ich glaube, es ist Jesus. Das wird nicht passieren. Also das Maximum, was du erreichen kannst, ist, dass dein Nachbar sagt, krass ist der ordentlich, krass ist der pünktlich, krass ist dessen Garten schön getrimmt, aber keiner wird auf die Idee kommen, dass Jesus irgendwas damit zu tun hat. Hat der ein oder andere schon von euch gehört von einem Mann namens Martin Luther King? Kennen alle irgendwie. Martin Luther King war Baptistenpastor und Bürgerrechtler in den USA in den 60er Jahren. Und seine Botschaft war, die Rassentrennungspolitik in den USA ist Unrecht und wir müssen als Gesellschaft zusammenkommen, weiß und schwarz und rot und gelb und wie unsere Hautfarbe aussehen mag. Ich möchte folgenden Vorschlag machen. Ich bin davon überzeugt, dass wenn Martin Luther King Jr. Sich vorgenommen hätte, alle Zeit seine Botschaft zu predigen, wenn nötig auch mit Worten, wüssten wir nicht, wer Martin Luther King Jr. ist und Amerika wäre heute nicht der Ort, der er ist. Afroamerikaner würden wahrscheinlich immer noch zu Fuß laufen, während Angloamerikaner im Bus fahren dürften. Afroamerikaner dürften nicht Präsident werden, dürften nicht in öffentlichen Gebäuden die gleichen Plätze belagern, in den Cafés, in den Büchereien und so weiter. Hätte Martin Luther King mit seinem Leben versucht zu demonstrieren, was seine Botschaft ist, dann wären die Leute um ihn herum vielleicht beeindruckt gewesen, aber seine Botschaft hätte Mannheim-Rheinau im Jahr 2015 nicht erreicht. Jeder von euch kennt die berühmten Worte von Martin Luther King. Wer möchte kurz rausrufen? I have a dream. Wäre Martin Luther an diesem einen Tag nicht auf die Bühne getreten und hätte davon gesprochen oder fast schon gesungen, I have a dream, und dann seinen Traum ausgelegt, kein Mensch wäre verändert worden. Als Botschafter Jesu, als Zeuge Jesu brauchst du eine Botschaft. Ich finde, es ist richtig, auch mit dem Leben, mit unseren Taten, die Botschaft Jesu zu demonstrieren. Aber wir brauchen unseren Mund, unsere Stimmbänder, unsere Zunge, um den Leuten zu erklären, hey, wenn du es wirklich schaffst, deine Nachbarn zu beeindrucken mit deinem vorbildlichen Leben, was schon ein extremer Challenge ist, ja, dann ist es nötig, dass du sagst, hey, ich bin nicht der fette Typ hier, der einfach alles richtig macht, sondern ich bin der größte Loser. Ohne Jesu Gnade, ohne seine Tat am Kreuz, ohne seinen Tod und seine Auferstehung wäre ich total verloren und mein Leben wäre nichts, aber auch gar nichts wert. Ich sage nicht, dass wenn wir Jesus nicht haben, unser Leben wertlos ist, aber versteht ihr, was ich meine? Wenn wir einfach unser Leben leben, so vorbildlich wie möglich, die höchsten CEO-Stellen einnehmen, die 1+ schreiben in unserem Kurs, einfach nur die Besten sind, dann sind wir bestenfalls Antipaten, die man nicht leiden kann. Wir müssen davon erzählen, dass nicht wir die Helden unseres Lebens sind, dass wir nicht die Hauptfiguren unseres Films sind, sondern dass Jesus Christus die Hauptfigur in unserem Film ist und dass er die Hauptfigur im großen Film, die sich Weltgeschichte nennt, ist. Also, es gibt keine halben Zeugen. Ein Zeuge braucht Erfahrung und ein Zeuge braucht einen Mund, der spricht. Es gibt keine halben Zeugen. Wir brauchen eine Beziehung mit Jesus und wir müssen davon erzählen, damit wir Zeugen sein können. Also, um das mal zusammenzufassen, persönliche Erfahrung. Ich find genial, dass wir zu Zeugen gerufen worden sind von Jesus. Das heißt nämlich, dass Jesus ein erfahrbarer Herr und Erlöser ist. Wir dürfen ihn erfahren, wir dürfen mit ihm Gemeinschaft haben. Er beugt sich zu uns herab, damit wir Erfahrungen mit ihm machen können. Wenn du heute Morgen hier sitzt und du bist ein Christ, dann hast du eine Erfahrung mit Jesus gemacht, mindestens eine. Und zwar, dass du Sündeerkenntnis gewonnen hast, dass du Glauben empfangen hast von oben und dass er dich als dein persönlicher Erlöser und Retter und größter Schatz aus dem Mist gezogen hat und dir eine neue Identität geschenkt hat. Karl Barth schreibt Folgendes, das finde ich total genial. Es handelt sich im christlichen Glauben entscheidend um eine Begegnung. Christlicher Glaube ist Begegnung. Ich glaube an, apostolisches Glaubensbekenntnis. Ich glaube an, so sagt das Bekenntnis, und alles liegt an diesem an. Ich habe was erlebt und daran glaube ich. Das ist der Kern von christlicher Spiritualität, christlicher Religion. Also Zeuge sein ist Beziehungssache. Zweitens eben, Zeuge sein zeigt sich durch das Äußern der Botschaft, durch das Bezeugen mit deinem Mund. Aber es gibt noch einen dritten Faktor. Wir haben hier diese zwei Faktoren, es gibt noch einen dritten. Vielleicht erinnert ihr euch an letzten Sonntag, da haben wir davon gesprochen, dass wir Wegbereiter Jesus sein sollen mit zwei großen P. Wer weiß noch, was die zwei großen P waren? Wegbereiter mit zwei P. Jonas, du warst zu langsam, sonst hättest du noch mal einen Osterhasen gekriegt. Proklamation und Praxis. Also wir sollen Wegbereiter Jesus sein, indem wir proklamieren, dass Jesus Christus gestorben und auferstanden ist und indem wir praktisch helfen, indem wir für Kranke beten, indem wir Dämonen austreiben, indem wir Umzugshelfer sind, indem wir anderen Leuten die Tapete ranrollen an die Wand. Praxis, praktische Hilfe. Also wir sind Jesu Zeugen in Wort und Tat. Ein Zeuge muss glaubwürdig sein. Wenn ein Typ im Zeugenstand sitzt, wir stellen uns mal den Simon vor, und er hat so eine Zigarre im Mund, ja, und er ist überall tätowiert, ja, und sein Gesicht hängt auf einem Plakat draußen vorm Gerichtssaal, gesucht wegen Mordes, Waffenhandel und Menschenhandel, ja, dann ist er als Zeuge nicht glaubwürdig. Sein Leben disqualifiziert ihn als Zeugen. Und deshalb ist nicht nur Beziehung und Wort wichtig, sondern auch Tat. Und da möchten wir jetzt mal den Franz von Assisi, der den Satz wahrscheinlich nie gesagt hat, trotzdem noch mal kurz rehabilitieren. Der Satz ist ja nicht komplett falsch, dass wir mit unserem Leben predigen sollen und mit Worten. Ich glaube, das ist richtig. Ich glaube nur, dass er das falsch gewichtet hat. Deine Worte und dein Leben gehören als Einheit zusammen. Wenn dein Leben vorbildlich ist und deine Worte stumm bleiben, nada. Wenn deine Worte blumig sind und dein Leben diese blumigen Worte nicht unterstützen, kannst du vergessen. Deine Worte und deine Taten müssen zusammengehören. Jakobus, von dem vorhin, der wurde kurz vorhin erwähnt, der wird im Lauf der Apostelgeschichte enthauptet. Das ist der kleine Bruder von Jesus, der wurde erst zu einem Christen, nachdem Jesus auferstanden ist. Ja, also man kann sich das vorstellen. Ich glaube, Andy Stanley sagt es. Einer der besten Beweise dafür, dass Jesus Christus wirklich Gottes Sohn ist, ist, dass sein kleiner Bruder an ihn als Gott glaubt. Stell dir mal vor, was muss passieren, dass du glaubst, dass dein großer Bruder Gott ist? Das muss schon ein recht überzeugendes Erlebnis sein. Ja? Der Typ, der dir Regenwürmer zum Essen gegeben hat, der nachts seine Käsefüße in dein Gesicht gehängt hat, der dich vielleicht verpetzt hat bei deiner Mutter, dass der, also ich will es nicht sagen, dass Jesus das getan hat, weil er war ohne Sünde, ja. Aber stell dir deinen großen Bruder vor, dass du glaubst, dass er Gott ist, da muss einiges passieren. Jakobus hat es erlebt, Jakobus hat sich bekehrt, er wurde der erste Pastor in der ersten Gemeinde in Jerusalem und der schreibt Folgendes. Der fasst dieses Wechselspiel von Wort und Tat ganz gut zusammen im Jakobusbrief, Kapitel 2. Letzte Woche habe ich gesagt, entweder Petrus oder Paulus hat es gesagt. Stimmt gar nicht, es war Jakobus. Er schreibt Folgendes. Angenommen, ein Bruder oder eine Schwester haben nicht genügend anzuziehen und es fehlt ihnen an dem, was sie täglich zum Essen brauchen. Stellt euch das vor. Ihr habt ein Gemeindemitglied, das sitzt neben euch, hat nicht genug Kohle, um sich was zum Anziehen zu kaufen oder ist total hungrig, weil er sie nichts zu Hause zum Essen hat. Wenn nun jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen, aber ihr gebt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen, was nützt ihnen das? Als Zeuge Jesu müssen deine Worte in Kombination mit deinem Leben, mit deinen Taten Sinn machen, damit sie zur frohen Botschaft werden. Und Hand aufs Herz, ich weiß nicht, wie sieht es mit deinem Zeugesein in deinem Leben aus? Hast du eine gesunde und lebendige Beziehung mit Jesus? Oder kommst du öfter aus deinen Gebetszeiten, wenn sie überhaupt stattfinden, und bist frustriert, weil du nichts gespürt hast? Oder vielleicht redest du mit deinen Freunden und Arbeitskollegen darüber, was Jesus in deinem Leben getan hat, vielleicht aber auch nicht. Hand aufs Herz. Spiegelt dein Leben wider, dass du gestorben bist mit Christus und dass jetzt Christus in dir lebt und nicht mehr du. Ich stelle die Fragen ganz ehrlich, weil ich da so meine Zweifel für mich habe. Wenn ich versuche hier zu checken, okay, Passt das Zeuge sein in meinem Leben? Persönliche, gesunde, lebendige Beziehung, viel Erzählen von Jesus Christus und mein Leben spiegelt das Erzählte wieder, muss ich sagen, ich habe da meine Zweifel bei mir. Und für alle, die heute Morgen hier sitzen und auch, wenn sie da hier die Checkliste durchgehen und eigentlich nirgends einen richtig guten Check hinten dran setzen können, ich schätze, es sind mindestens 2% hier im Raum, möchte ich dir eine frohe Botschaft übermitteln. Dir und mir. Wir gehen zurück zu Jesu letzten Worten und das Coole ist, was er nicht sagt. Was er nämlich nicht sagt ist, ihr sollt meine Zeugen sein. Und er sagt auch nicht, ihr müsst meine Zeugen sein. Was Jesus sagt in Kapitel 1, Vers 8 ist, ihr werdet meine Zeugen sein. Und das macht einen riesengroßen Unterschied. Ob er sagt, ihr sollt, ihr müsst, oder ob er sagt, ihr werdet. Egal wie hoch dein Loser-Level in deinem Leben ist, egal wie groß deine Versagenstaktung in deinem Leben ist, Jesus Christus kann im vollen Brustton der Überzeugung zu uns heute Morgen, zu dir heute Morgen sagen, ihr werdet meine Zeugen sein. Nicht ihr werdet eventuell meine Zeugen sein, sondern er verspricht, Leute, ihr werdet meine Zeugen sein. Und das kann er deshalb sagen, weil er eine Sache weiß. Nämlich, dass das Zeugesein nicht an unserer Kraft, an unserem tollen Anstrengen, an unserer tollen Begabung liegt, sondern das Zeugesein hängt voll und ganz ab von Gottes Kraft, die uns durch den Heiligen Geist gegeben wird, als Christen, als Gemeinde. Da darf man Halleluja und Amen sagen, weil das ist sehr erleichternd und sehr, sehr positiv. Dankeschön, Sicke. Wir sind nämlich nicht nur gerufen, Zeugen zu sein, wir haben nicht nur das Versprechen, dass wir Zeugen sein werden von einem sehr, sehr zuverlässigen Versprechensgeber, Jesus Christus, sondern wir haben auch die Aussage, du empfängst Kraft und zwar vom Heiligen Geist. Und hier sind wir in Kapitel 2, hier sind wir am Pfingsten, das war jetzt die ganze Zeit nur Einleitung der Predigt, okay? Schnallt euch an. Ich lese vor aus dem zweiten Kapitel die Verse 1 bis 13. Apostelgeschichte, ihr dürft auch noch aufschlagen, ich brauche noch eine Sekunde. Ich höre das Streichen über die Displays, sehr gut. Apostelgeschichte 2, die Verse 1 bis 13. Ich lese aus der Luther-Übersetzung vor, die einzig inspirierte. Na Quatsch. Den ersten Bericht, nein Quatsch, das ist Kapitel 1. Kapitel 2. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren alle an einem Ort beieinander. Es waren wahrscheinlich alle Jünger, die in Jerusalem waren, so um die 120 Personen. An einem Ort beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind. Also man hört so ein, stellt euch ein Rauschen vor von einem Sturm, ein Orkangeräusch weht durch das Haus, aber ihr spürt keinen Wind. Ja? Und alle sitzen da und schauen um sich und fragen sich, was ist hier los? Hat jemand die Klimaanlage kaputt gemacht? Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer. Und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt. Also stellt euch vor, nicht nur in diesem Haus, sondern auch aus dem Haus heraus hört man dieses laute Rauschen und die Menschen, die auf der Straße stehen, die schauen sich um, fragen sich vor und her und sehen oder hören vielmehr, dass dieses Rauschen von diesem Haus kommt. Und sie laufen um dieses Haus herum und wurden bestürzt, denn ein jeder hörte sie, die Jünger, die Apostel, in seiner eigenen Sprache reden, eigene Sprache derer, die draußen stehen. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen, siehe, sind nicht diese alle, die da reden, aus Galiläa? Also Sachsen-Anhalt oder Schwaben der damaligen Zeit? Wie hören wir denn jeder seine eigene Muttersprache? Parther und Meder und Elamiter und die wir wohnen in Mesopotamien und Judäa, Kappadokien, Pontus und der Provinz Asien, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen und Einwanderer aus Rom, Juden und Judengenossen, Kreter und Araber, wir hören sie, die im Haus sind, in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Sie setzten sich aber alle und wurden ratlos und sprachen einer zu dem anderen, was will das werden, was geht hier ab? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen, sie sind voll süßen Wein, sie sind besoffen. Da trat Petrus auf mit den 11, erhob seine Stimme und redete zu ihnen, Doppelpunkt. Und da machen wir nächste Woche weiter. Wir wollen uns die ersten 12 Verse des Kapitels 2 angucken. 120 Leute sitzen in einem Haus. Sie haben die Ansage von Jesus bekommen, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Samaria, Judäa bis ans Ende der Welt, wartet aber auf die Kraft, die von oben kommen wird. Bis dahin macht nichts. Das heißt, die sitzen zusammen und warten, dass was geschieht. Und auf einmal fängt dieses Geräusch an. Und stellt euch mal vor, wir sind ungefähr 120, 130 Menschen heute hier in diesem Raum. Stellt euch vor, wir sind jetzt in Jerusalem. Wir sind die Jünger und die Apostel und wir hören auf einmal dieses Geräusch. Ja, der Josia geht ans Fenster, macht das Fenster auf und guckt, ob ein Sturm weht. Nein, da weht kein Sturm, macht das Fenster wieder zu. Alle sind in der Erwartungshaltung, was passiert hier? Und auf einmal, stellt ihr vor, von oben, von der Decke hier, kommen so Feuerflammen runter. Und diese Feuerflammen, die lodern so und die ruhen auf eurem Kopf. Es wird aber nicht heiß, eure Haare verbrennen nicht. Ja, ihr guckt rum und es sieht echt eigenartig aus. Wir haben das Rauschen. Ja, wir haben diese Flamme, die auf dem Kopf deines Nachbarns zu sehen ist und du fragst, hey, habe ich so ein Ding auch auf dem Kopf? Und er sagt, mhm. Und stellt euch vor, wir sitzen alle hier und haben diese Flamme über dem Kopf und auf einmal springt der Joachim auf. Und schreit, Leute, Jesus ist auferstanden. Ja, Joachim springt auf und alle gucken zum Joachim. Und der Mark springt auf und ruft auf einmal. Ja, und dann springt Josia auf und er schreit. Das war Russisch, das da war Japanisch. Dann lacht der Simon auf einmal und springt auf und ruft. Das war Indisch. Und als nächstes springt Judith auf und schreit. Das war Eskimo-Sprache. Haben wir noch andere Nationalitäten hier? Jesus lebt in anderen Sprachen. Wer hat eine Version dafür? Jesus saves. Das war Englisch. Jesus is alive. Noch eine andere Nation? Das war Französisch. Dankeschön. Stellt euch vor, jeder springt auf und ruft diesen Satz in einer anderen Sprache. Und dann rennen wir alle raus auf die Rheinau und fangen an, zu den Leuten zu predigen. Wir gehen auf die Spielplätze, wir gehen zum Bäcker vorne, zum Zorn vorne, da stehen alle Leute, holen sich Brötchen und wir rennen rein, schnappen uns die Russen, die Japaner, die Eskimos, die Inder und predigen ihnen in ihrer Sprache das Evangelium von Jesus Christus. Kannst du dir das vorstellen? Das wäre ganz schön abgefahren. Das wäre sehr, sehr abgefahren. Und es wäre sehr, sehr cool. Nächste Woche werden wir darüber hören, was heißt das, in die Rheinau reinzurennen und in den verschiedenen Sprachen zu den Leuten zu sprechen. Davon wird die Jessie euch noch mehr erzählen. Ich möchte euch noch eine ganz wichtige Frage stellen. Wer von euch liebt Autoscooter? Zwei. Okay. Gesegnet bist du, Gabe. Echt, nur zwei, drei Leute, die Autoscooter lieben. Also ich liebe Autoscooter und ich erkläre euch jetzt mal kurz, warum ich Autoscooter fahren extrem liebe. Erstens, ich liebe Kerwe und wenn man auf die Kerwe geht, da ist immer was los. Es gibt immer Süßkram und es sind ganz viele Leute und da gibt es diesen einen Mittelpunkt der Kerwe und das ist der Autoscooter. Oder wie man bei uns auf dem Dorf gesagt hat, Boxauto. Und man kauft sich diesen Chip, diesen entweder eckigen oder runden Chip, meist rosa oder neongelb und der ist mit so Silberschrift beschrieben und man hat es in der Hand und es ist ein ganz besonderer Chip und man geht auf diese Fläche und man sucht sich das perfekte Boxauto. Ja? Und man setzt sich rein und man wirft den Chip vorne rein. Und es passiert nichts. Ja? Man wirft einen Chip rein und man drückt aufs Gaspedal. Man wackelt nach vorne und nach hinten. Ja? Man rüttelt am Lenkrad rum, ja? Und es passiert nichts. Aber man tut es trotzdem. Also ich weiß nicht, die Leute mit Autoscooter-Erfahrung, man setzt sich rein, wirft einen Chip rein, es passiert nichts, man drückt aufs Gaspedal, man rüttelt am Lenkrad und man macht so. Ja? Es gibt keinen guten Grund dafür, es gehört einfach mit dazu. Und dann gibt es diesen einen Moment, wo man das Brausen vom Himmel hört. Und dann kommt die Kraft von oben. Wir haben hinten am Autoscooter eine Stange und die berührt oben ein Metallnetz und die Kraft, die Elektrizität von oben kommt herab und erfüllt diesen Autoscooter mit Leben. Und man drückt aufs Gaspedal und was soll ich sagen? 7,5 glorreiche Minuten der zelebrierten Massenkarambolage warten auf dich. Und vielleicht hinkt es auf manchen Ebenen, dieses Beispiel, aber genau das ist damals mit den Jüngern in Jerusalem passiert. Die waren alle in der Warteposition, haben auf dem Gaspedal rumgedrückt, wussten, es wird gleich losgehen und auf einmal kommt das Rauschen und es kommt die Kraft von oben, der Heilige Geist fällt auf die Gemeinde und es explodiert. Und eine linguistische Massenkarambolage geschieht. Und erwachsene Männer werden wie besoffene kleine Kinder. Auf der Kerwe ist es so, dass die erwachsenen Männer meistens besoffen sind und deshalb sich benehmen wie kleine Kinder. In der Gemeinde in Jerusalem war das nicht der Fall. Da war es die Kraft des Heiligen Geistes, die über sie kam und die sie durchgeschüttelt hat. Genau das ist damals mit den Jüngern in Jerusalem passiert und genau das kann mit uns heute auf der Rheinau passieren. Ein Haufen ahnungsloser, verunsicherter Hipster mit lustigen Frisuren und eigenartigen Klamotten, ja, wurde ein Haufen mutiger und extrovertierter, wenn man so möchte, Prediger des Evangeliums von der Gnade Gottes. Und alles aufgrund einer Sache, die Kraft des Heiligen Geistes kam über sie und erfüllte sie mit Freude. Und aus dieser Freude wurde die Gemeinde geboren. Und aus dieser Freude, die in der Gemeinde geboren wurde, ist das Evangelium explodiert in die Stadt Jerusalem hinein. Und von da aus nach Judäa und Samaria und von da aus bis an die Enden der Welt. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und das Ende der Erde, meine lieben Freunde, das sind wir. Mannheim, Rheinau 2015. Dass du und ich heute Morgen hier sitzen und gemeinsam Gott anbeten und uns gemeinsam die Predigt über die Apostelgeschichte anhören, ist ein gewaltiges Zeichen dafür, dass tatsächlich vor 2000 Jahren etwas angefangen hat, was bis heute noch nicht geendet hat. Du und ich, wir haben die Ehre, der lebendige Beweis dafür zu sein, dass das, was vor 2000 Jahren mit den Christen in Jerusalem geschehen ist, tatsächlich nicht aufgehört hat. Ohne das Fallen des Heiligen Geistes vor knapp 2000 Jahren auf die ersten Jünger wäre, was wir hier erleben, nicht möglich. Und es ist extrem genial, Teil davon zu sein, was vor 2000 Jahren angefangen hat, was sich ausgebreitet hat auf der ganzen Welt und was kein Ende findet. Als der Heilige Geist auf die Gemeinde fiel, wurde die Gemeinde erst geboren. Die Leute, die da in diesem Haus saßen, waren auf einmal die erste christliche Gemeinde. Und du und ich, wir sind Teil dieser Gemeinde, von der wir gelesen haben. Das ist nicht irgendeine Gemeinde, sondern das sind unsere Geschwister, unsere Brüder und Schwestern, die damals eine Sache angefangen haben, die wir heute weiterführen. Wir stehen am Ende einer Linie, die vor 2000 Jahren begonnen hat. Ich möchte mit euch mal die Linie entlang gehen. Die Linie ist nicht gerade. Ja? Es hat alles angefangen in Jerusalem. Und dann ging es weiter nach Antiochia, die erste heidenchristliche Gemeinde in Syrien. Am Anfang war Jerusalem das Zentrum der christlichen Welt Und dann, hören wir noch im Lauf der Predigtreihe, wird auf einmal Antiochien das Zentrum der christlichen Welt, das Zentrum der Missionierung. Und circa 50 Jahre nach Christus erreicht diese Linie Griechenland. Und circa 60 Jahre nach Christus erreicht diese Linie Rom. 80 nach Christus kommt diese Linie in Frankreich an. Im Jahr 150 ging die Linie bis nach Nordafrika und Portugal. Im Jahr 175 erreicht diese Linie Österreich, Schweiz und Belgien. Im Jahr 595 ging dann die Linie von Äthiopien aus nach England. Von England aus, im ersten Jahr haben sich 10.000 Menschen in England taufen lassen. Im ersten Jahr 10.000 Menschen. Sagen Jakobus und Petrus, wir haben am ersten Tag 3.000 getauft. Im Jahr 635 ging die Linie nach China. Im Jahr 740 kam die Linie in Island an. 1493 die zweite Reise des Kolumbus nach Amerika. Die ersten Missionare gehen rüber nach Amerika, über den Atlantik nach Nordamerika. 1887 hat ein Mann namens A.B. Simpson die Christian and Missionary Alliance gegründet. CMA. Und 1987, genau 100 Jahre später, kamen zwei Missionare von der CMA rüber nach Mannheim, um hier eine Gemeinde zu gründen. 1999 wurde Haus des Herrn gegründet. Der erste Treffpunkt war im Trafohaus, oben links. Da waren wir mehrere Jahre. Dann sind wir weitergegangen ins Stadthaus, in den Bürgersaal. Dann über mehrere Umwege, unter anderem dem Rosengarten, ging die Linie hier hinten im Eingang rein, ging hier durch diesen Raum und endet hier. Eine Linie, die vor 2000 Jahren begonnen hat, kannst du es wegklicken? Eine Linie, die vor 2000 Jahren begonnen hat, endet hier in diesem Raum. Eine Linie ohne Unterbrechung, eine Linie mit vielen Verzweigungen, aber eine direkte Linie hier auf die Rheinau. Der Heilige Geist hat etwas gestartet vor 2000 Jahren, was hier in diesem Moment für uns Erfüllung wird. Ist euch das klar? Wir stehen am Ende einer Linie, die seit 2000 Jahren durch den Heiligen Geist vorangetrieben wird. Und das mega Geniale ist, dass die Linie hier nicht endet. Wir haben die Ehre, nicht nur am Ende dieser Linie zu stehen, sondern diese Linie weiter fortzusetzen als HDH, weiter auf die Rheinau, weiter bis ans Ende der Welt. Wir sind nur eine Station auf dieser Linie, die der Heilige Geist in diesem großen Movement, das sich Gemeinde nennt, mir fehlt das Verb. Wir stehen hier auf jeden Fall. Durch HDH breitet sich das Evangelium weiter aus. Durch dich, weil du eine Zeugin, ein Zeuge Jesu Christi bist, geht die Linie weiter in die Uni Mannheim, geht die Linie weiter an deinen Arbeitsort, geht die Linie weiter in deine Familie, geht die Linie weiter zu deinen Kindern, geht die Linie weiter zu deinen Enkelkindern. Es ist eine Riesenehre, Teil von dieser Sache zu sein. Ich möchte dich heute Morgen einladen zu einer Sache. Streck dich danach aus, dass der Heilige Geist dich neu erfüllt. Kurze Fußnote, wenn du Christ bist, dann hast du den Heiligen Geist. Paulus spricht davon, dass wir alle durch den Heiligen Geist Teil der Gemeinde geworden sind. Der Heilige Geist kam in dich, als du Glauben empfangen hast und Ja zu Jesus gesagt hast. Und genau in der Reihenfolge. Das heißt, du hast den Heiligen Geist schon. Es heißt aber auch in der Bibel, wir sollen uns weiter und immer weiter erfüllen lassen vom Heiligen Geist. Ich lade dich ein, heute Morgen, wir werden jetzt gleich noch eine Lobpreiszeit haben, da können schon mal, kann das Worship-Team nach vorne kommen. Heute Morgen Gott zu antworten, zu sagen, hey, ich strecke mich danach aus, erfülle mich neu, Heiliger Geist. Ich möchte ausgerüstet werden mit Kraft von oben. Und ich lade euch ein als Teil einer Hausgruppe, wenn ihr in euren Hausgruppen euch trefft diese Woche, streckt euch nach der Erfüllung des Heiligen Geistes aus. Nicht, weil es so schöne, Gänsehaut macht, sondern weil es die Kraft von oben ist, die euch von euch wegblicken lässt, zur Welt hin, zur Verherrlichung des Namens Jesu Christi.